ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Meisterwerke ohne Meister mit Stefan Wulfenschmidt und seinem Vortrag Yael Batana, And You Will Be Stunned.
Ja, vielen Dank für die Einführung, Karin. Da sind wir wieder beim Thema. Warum Yael Batana? Warum habe ich mir das rausgepickt? Ich habe die Vermutung, dass sich in diesen drei Filmen, über die ich heute sprechen will, die ich Ihnen vorstellen will, sich schon so etwas wie eine radikale Veränderung künstlerischen Arbeitens abzeichnet. Ich bin ja tagsüber jetzt in dieser Woche beschäftigt mit Studierenden, die Texte von Rancière zu diskutieren. Und da geht es eben auch darum, wie verändern sich Konstellationen in der Politik und wie verändern sich Konstellationen im Künstlerischen und wie passt das zusammen? Ich habe dieses Foto von Thomas Struth mitgebracht, um sozusagen die Konstellation zu zeigen, die wir alle kennen und die Tradition bestimmt. Also da hängt ein herrliches Bild von Kai Bott an der Wand. Der Meister ist längst verstorben, natürlich. Wir gucken uns das an und versuchen herauszubekommen, was denn dieser Meister gesehen hat und was er sich dabei gedacht hat, wenn er nun ausgerechnet so eine Straßenszene uns präsentiert. Und Sie sehen, davor stehen zwei Leute, die Mutter mit dem Kinderwagen und dieses kleine Mädchen, und versuchen also sozusagen zu den Gedanken dieses französischen Malers des 19. Jahrhunderts vorzudringen. Ich habe das Bild mitgebracht, um auf diese Konstellation aufmerksam zu machen. Das Werk, der Autor, die Betrachter, das Museum. Wir haben es hier mit sehr, sehr klaren Rollenverteilungen zu tun. Und das, was uns, glaube ich, alle beschäftigt, ist die Frage, ob sich diese Rollenverteilungen nicht in den letzten Jahren dramatisch geändert haben. Ich möchte mir Yael Batana angucken mit der Frage, zeichnet sich da so eine Rollenveränderung ab? Haben wir es da schon mit einer ganz anderen künstlerischen Praxis zu tun? Und vielleicht ist es eine gute Vorgehensweise, gar nicht mal von vornherein anzunehmen, dass diese Yael Batana eine Künstlerin ist, sondern wie wäre das denn, wenn sie, wir haben es hier, du hast das angesprochen, Ukraine, Polen, Israel, es sind alles Staaten, in denen die nationale Identität mal mehr, mal weniger zur Diskussion steht. Es ist ein Filmprojekt über die Identität des polnischen Staates. Es ist ein Filmprojekt gleichzeitig über die Identität des israelischen Staates und vielleicht von Nationalstaatlichkeit insgesamt. Wie wäre das, wenn das nicht ein Projekt einer Künstlerin wäre, sondern einer Politologin? Stellen Sie sich vor, jemand wie Habermas würde kein Buch schreiben, sondern er würde einen Film machen. Oder es wäre eine Soziologin. Oder es wäre eine Psychologin. Könnte es sein, dass die Praxis einer Politologin, die Filme macht, sich so eben äußert, dass man politische Theorie in dieser Weise, wie ich das Ihnen jetzt darstellen werde, artikuliert? Und da sind wir eben genau bei dieser Auflösung der Grenzen. Ich habe einen sehr, sehr lieben Kollegen in Wien gehabt, das war eben ein Kunsttheoretiker, der in all diesen Diskussionen plötzlich angefangen hat, Videofilme zu machen. Die Frage, ob der vom Theoretiker zum Videokünstler wurde, ist eigentlich eine völlig uninteressante. Es ist viel interessanter, wie er seine sprachlichen Mittel, seine Denkinstrumente neu organisiert hat. Und die Frage, die mich hier bei Yael Batana eben interessiert, ist, können wir hier sowas ablesen, dass Sprachmittel, die wir normalerweise als künstlerische definieren, schon hinüberwandern in andere Denk- und Aussagebereiche. Und was bedeutet das? Gut, aber ich will von vorne anfangen. Ich habe heute die Aufgabe, und wir müssen ein bisschen mit der Zeit jonglieren, die Filme, die ich Ihnen zeige, und da muss ich gleich um Entschuldigung bitten, die Albertana hat mir das natürlich in High Definition Blu-ray zugeschickt. Wir haben uns entschieden, das aber nicht so vorzuführen. Das heißt nur, dass die sich wahrscheinlich wahnsinnig ärgern würde, erzählen Sie es ihr nicht weiter, wenn sie diese Filmqualität hier sähe, sondern die möchte Kinoqualität haben und sie möchte auch Kinoqualität haben, damit wir als Betrachter das, was hier jetzt kritischer Apparat ist, ne, zwei Leinwände, Zahlen und so, das ist ja eher eine Laboranordnung, damit das verschwindet. Sie sollen von diesen Bildern eigentlich aufgesogen werden. Sie sollen mit diesen Bildern eins werden. Wenn ich die alle vorführen würde, das wäre ganz praktisch, dann wäre meine Redezeit um und ich müsste nicht so viel arbeiten. Sie könnten 3,5 Stunden tolle Filme sehen. Aber das ist ja eben heute Abend nicht unser Thema. Wir wollen das ja ein bisschen sezieren. Wir wollen das analytisch betrachten. Wir wollen zu Statements kommen, über die wir ja dann anschließend hoffentlich auch diskutieren. Es geht um 3 Filme, die sind entstanden 2007, 2009 und 2011. Also Sie merken, die hat wahrscheinlich 2007 noch nicht gewusst, wie der Film 2011 aussehen wird. Diese Zahlen sind auch deshalb interessant, weil Sie daran sehen, dass das ein Projekt ist, dass man beginnt, das ist ein Denkprozess, ein Arbeitsprozess, der entwickelt sich und wir werden auch sehen, dass das nicht der Arbeitsprozess von Yael Bartana ist, sondern dass sie Menschen um sich gesammelt hat, die sozusagen alle zusammen diese Werke formuliert haben. Und es geht eigentlich, Sie werden das dann bald merken, nicht so sehr um diesen Film oder um jenen Film, sondern der Film ist nur so etwas wie das Gefäß, in dem sich eine gemeinsame Denkarbeit widerspiegelt und in dem sich allmählich eine gemeinsame Geisteshaltung gegenüber einem Phänomen konkretisiert. Da sind wir eigentlich schon sehr nahe an Praxen, wie wir sie aus der Wissenschaft auch kennen. Der erste Film heißt Albtraum. Und es tut mir leid, Sie müssen durch alle 3 Filme durch. Also nur, wenn man die gesamte Piste hinter sich gebracht hat, kann man ahnen, worum es geht. Der erste Film heißt Albtraum, Marikos Mari. Der zweite Film heißt Muriviesa, Mauer und Turm. Die Titel sind alle in polnischer Sprache. Ich kann kein Polnisch, also ich muss da improvisieren. Und der letzte Film heißt Zamach, Mord. Und in diesen 3 Filmen wird eine eigentlich aberwitzige Idee abgehandelt. Es ist die Idee, dass es doch einfach super wäre, wenn man diese Bewegung der polnischen Juden, 3 Millionen, seit 42, 43, die nach Israel gegangen sind. Und man muss dazu sagen, eigentlich die gesamte zionistische Bewegung wurzelt zu einem großen Teil in Polen. Also die Idee, einen eigenen jüdischen Staat zu erfinden, der kommt eigentlich, geht oft auf dieses Land zurück, auf die Menschen, die da gewohnt haben. Wie wäre das, wenn die jetzt alle zurückkommen? Da sind 40 Millionen Polen, denen geht es mehr oder minder gut, was ihre Identität angeht. Und eigentlich wäre das ja super zur Wiederbelebung der polnischen Identität, 3 Millionen Juden zurückzukriegen. Jeder weiß natürlich, dass das, also die sind ja jetzt schon nationalistisch und antisemitisch gestimmt, ohne dass ein einziger Jude zurückgekommen ist. Stellen Sie sich vor, das würde jetzt beginnen, das würde natürlich vermutlich, ich sage das mal vorsichtig, damit die Pointe meines Vortrags nicht schon im Vorhinein verspielt ist. Das würde vermutlich ein Desaster geben. Yael Batana ist selbst israelischer Herkunft. Sie wurde 1970 in Israel, in Galiläa, geboren. Sie hat dann, wie sich das gehört, erstmal sozusagen in der eigenen Kunstakademie in Jerusalem studiert und ist dann, wie sich das auch für jemanden gehört, von dessen Werken man in Deutschland und in Amerika und du hast es gesehen, hast du
vorhin?
In Tel Aviv, sprechen wird. Sie ist nach New York gegangen und hat da an der School of Visual Arts studiert und den letzten Schliff hat sie sich an der Rijksakademie in Amsterdam geholt, also eine sehr, sehr internationale Ausbildung. Als der erste dieser drei Filme hier bearbeitet wurde, war sie 36 Jahre alt und sie hatte sich schon einige Jahre sehr intensiv mit der Situation in Israel auseinandergesetzt. Hier sehen Sie einen Film von 2001, 6 Minuten 20 Sekunden, so lang ist dann auch der erste Film, den wir sehen werden, der Albtraumfilm. Trembling Time ist ein Film, der zeigt, so wie Sie das hier sehen, so einen Fluss von Autos auf der Autobahn und dann wird der immer langsamer und das ist natürlich ein ganz komisches Bild, die Autos bleiben mitten auf der Autobahn stehen und die steigen alle aus, tun nichts und dann setzen sich wieder ins Auto und fahren wieder weg. Eine absolut surreale Szene, wenn man nicht weiß, dass das eben die Gedenkminute ist für die gefallenen israelischen Soldaten, wo alle wissen, zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einer gewissen Uhrzeit darf der Verkehr nicht mehr fließen, bleibt man alles, alle Bürger dieses Landes bleiben stehen und gedenken. Kings of the Hill, 2 Jahre später, beobachtet junge Männer am Meer, die mit ihren Autos Geländewagen, die unglaublichsten Experimente da auf diesem Gelände anstellen. Sie merken, da ist immer auch eine psychoanalytische Note dabei. Warum sind das jetzt ganz normale Männlichkeitsrituale oder hat das schon auch was mit der Situation Israels zu tun? Wild Seeds habe ich hier mitgebracht, damit Sie einen Eindruck bekommen, was wir hier eben gar nicht sagen können. Wie werden eigentlich diese Sachen gezeigt? Sie merken, das sind relativ große Projektionen. Wild Seeds hat eine Bildprojektion und eine Textprojektion und da geht es so um ein Spiel. Israelische Polizei räumt eine Siedlung orthodoxer Juden und die spielen das wechselseitig. Wer ist Polizei, wer ist Siedler? Und dieses Foto zeige ich Ihnen als letztes, bevor es ernst wird. Es gibt auch Fotoarbeiten von Yael Batana wie diese, aber diese Fotoarbeiten gehen meistens zurück auf filmische Werke und klinken sozusagen Bilder aus diesen Videoprojekten aus. Und hier kommen wir zum ersten Film, Mari Kosmari. Sie sehen, das ist Fußballstadion, normalerweise erwartet man da die Fußballspieler, die das Stadion betreten. Und hier beim Titelvorspann sieht man, ein Mann betritt dieses Stadion. Was wir verfolgen werden in diesem ersten Film, ist sozusagen der Gründungsmoment der Jewish Renaissance Movement in Poland, also einer Vereinigung, die eintritt für die jüdische Renaissance in Polen, also für die Heimholung dieser Juden nach Polen. Und die Geschichte dieses ersten Films ist eigentlich sehr schnell erzählt. Ich habe das hier immer für Sie so aufbereitet, damit Sie wissen, wo Sie sich bewegen. Es kommt dieser Mensch da ins Stadion und Sie sehen das ein bisschen an den Untertiteln, der fängt an, eine Rede zu halten. Dann gibt es da so Zwischenschnitte. Sie werden sehen, dieses Stadion ist irgendwie relativ verwahrlost. Und dann zeichnet sich allmählich ein Geschehen um diesen Redner ab. Aber Sie merken, FA heißt Filmausschnitt. Sie können also immer sehen, da können Sie dann noch einen zweiten Filmausschnitt erwarten. Und so möchte ich mich diesem Film allmählich annähern. So, jetzt beginnt das Experiment, dass wir das hier zum Laufen bekommen.
Że ta stara kobieta, która wciąż śpi pod pierzyną Rywki, nie chce was widzieć? Zapomniała o was? Mylicie się! Ona śni o was każdej nocy. Śni i drży ze strachu. Od tej nocy, kiedy was już nie było, a jej matka sięgnęła po waszą pierzynę, nawiedzają ją mary. Mary, koszmary. Tylko wy możecie je przegrać. Niech przy jej łóżku stanie 3 miliony Żydów, których zabrakło w Polsce. I przegoni w końcu te zło. Wracajcie do Polski. Do waszego, naszego kraju.
Ja, Sie müssen entschuldigen, wenn das so abrupt manchmal abbricht, aber diese Schnitttechnik ist nicht sehr exakt. Lass 3 Millionen Juden zurückkehren. 3 Millionen Juden können das Leben von 40 Millionen Polen ändern. Das ist sozusagen der Auftakt dieses Films. Und dazu muss man wissen, dass als dieser Film entstand, begann eine sehr schmerzhafte Diskussion in Polen um die eigene Erinnerungskultur. Ein bisschen wie die Österreicher haben es auch die Polen geschafft, zu sagen, wir sind ein armes, okkupiertes Volk gewesen, wir sind Opfer und wir sind genauso Opfer, wie die Juden unseres Landes Opfer geworden sind. Und diese Haltung, die wurde fragwürdig in dieser Zeit. Es gab ein Buch, das erschien 2000, das hier hieß auch noch Neighbors. Und dieses Buch hat geschildert, wie im Jahre 1941 Bürger in einem polnischen Dorf einfach ihre jüdischen Nachbarn umgebracht haben in einem Pogrom. Und es waren Geschichten wie diese, die die Frage des Opferstatuses immer fragwürdiger gemacht haben. Das Selbstbild, das man nach 1945 aufgebaut hatte, schien immer weniger zu tragen. Unter den Polen gab es nicht nur Zeugen, die zugesehen haben, ohne was zu tun, es gab auch Kollaborateure und es gab Täter. Schuld muss man auch deshalb verhandeln, weil polnische Bürger natürlich in den Häusern der vertriebenen Juden wohnen. Und deshalb zittert die alte Frau und schläft so schlecht in der Nacht, wie es der Sławomir Sirakowski hier, der Redner, sagt. Sie hat Albträume, sagt er, since the night you were gone and her mother reached for your kilt. Also seit ihre Mutter sozusagen den Rock, das Dach, unter dem sie jetzt schläft, sich angeeignet hat. Also die große Bedrohung, unterbewusste Bedrohung, irgendwann kommt jemand wieder und hat einen Eigentumsanspruch auf das, was mir im Moment gehört. Die Handlung spielt in diesem merkwürdigen Stadium, da oben rechts sehen Sie das Bild. Es ist ein ganz besonderes Stadium, das 1955 zum 10-jährigen Bestehen des polnischen Staates errichtet wurde. Und es lässt natürlich an die vielen pompösen Zeremonien denken, die da stattgefunden haben. Nicht zufällig ist es heute verlassen und überwachsen, weil es sich eben mit dieser Form des stalinistischen Staates nicht mehr deckt. Das Stadion war auch Schauplatz heftiger Proteste, als 68 die Sowjettruppen in die Tschechoslowakei einzogen. Es gab sogar eine Selbstverbrennung aus Protest in diesem Stadion. Das heißt, wir haben es hier mit sehr, sehr vielen Konnotationen in diesen Bildern zu tun, die sich mehr oder minder erschließen. So, jetzt versuche ich. Zur zweiten Szene zu kommen. Sie sehen, da hat es den Zwischenschnitt auf die Ränge gegeben, da tauchen plötzlich Pfadfinder auf, die auf dem Boden mit dem weißen Staub, mit dem man Fußballfelder markiert, eben diese Parole schreiben. Es werden die Zuhörer gezeigt und jetzt gehen wir wieder in die Rede und hören uns einen anderen Moment dieser Rede an.
Będziemy tutejsi i otwarci na świat. Razem stworzymy dzieła rąk i myśli, których świat nie widział. I zadziwi się Europa. I wszyscy uczyć się będą od nas, jak być z sobą i każdy. Weźcie ze sobą to, co macie i to, czego wam brak. Nam brakuje was.
Ich habe diese Stelle auch gewählt, um zu zeigen, mit welchen formalen Mitteln sie diesen Realismus der Szene bricht. Also Sie haben gesehen, dass plötzlich das Sprechen und das Bild nicht mehr zusammengepasst hat. Ich habe diese Szene auch gewählt, um auf zentrale Momente die der Film thematisiert, also den Albtraum, hinzuweisen. Kehr zurück, sagt der Saar, dieselben, aber doch verändert. Lasst uns verschieden sein, ohne dass wir uns gegenseitig etwas antun. Dieselben, aber doch verändert. Ein Leitmotiv dieses ganzen Werkes ist das Thema von Differenz und Identität. Wer sind die Polen? Wer sind die Israelis? Können die Polen Polen nur werden, wenn die Israelis bei ihnen sind? Wir werden auf dieses Leitmotiv gleich nochmal zurückkommen. Diese Idee, Differenz und Identität zu thematisieren, war nicht die Idee von Yael Batana. Und wir haben gerade angefangen zu reden, und die Karin hat gesagt, naja, das ist ja ein Schauspieler. Nein, es ist kein Schauspieler. Dieser Sierakowski, der lebt in Polen, der hat da eine linke Zeitung und der Text, den hat er zusammen mit einem Freund geschrieben, diese Rede stammt nicht von Batana, sondern sie stammt von Sierakowski. Und das ist auch ein ganz, ganz interessantes Moment. Sie müssen darauf achten, wie sich in den weiteren Filmen das, was wir selbstverständlich als Realität akzeptieren oder als Fiktion, hier haben wir ja eher das Problem, dass wir sagen, na, schau, ein Film über einen Redner in einem Warschauer Stadion, das ist ein Akteur und der führt eine Rede, der trägt eine Rede vor, der handelt in einer Rolle, die vorher definiert war. Nein, wir kapieren, hier tritt der Herr Sierakowski auf, der sicherlich etwas sagt, was er in seiner Zeitung genauso vertreten würde. Also, wir sind im Rahmen eines fiktiven Rollenspiels, aber wir hören ein, nehmen wir mal an, relativ authentisches Statement eines Intellektuellen, der da politisch arbeitet. Das ist eine Balance, die wir zwischen Realität und Fiktion, die wir immer wieder in diesem Film finden werden. Was sicherlich Sierakowski und Bartana gemeinsam denken, ist, dass es nicht gut ist, in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern dass man die Vergangenheit noch einmal, aber anders leben muss. Wir haben hier auch einen anderen Umgang mit Zeit. So, wir sind hier in unserer Liste, wir sind gleich durch den ersten Film durch. Sie sehen, es gibt immer diese Zwischenschnitte auf dieses harmlose kleine Grüppchen von Pfadfindern. Man weiß nicht so genau, was das ist. Der Boris Groys findet sich so erinnert an die kommunistischen Jugendverbände wegen der roten Halstücher. Und diese ganz jungen Menschen scheinen im Moment die einzigen Zuhörer zu sein, die dieser Redner überhaupt für sein Thema finden kann. So, ich habe gesagt, Identität und Differenz ist das große Leitmotiv des gesamten Projektes. Und hier ist die Schlüsselstelle, die diese Frage behandelt. Du hast ja angesprochen, diese Frage, wie kann die Ukraine zu einer Identität finden? Sie hat es bis heute nicht geschafft. Die Künstler da arbeiten sehr intensiv daran, diese Identität wirklich zu formulieren. Und hier finden sie im Grunde so eine dialektische Theorie der Identität. Wenn er sagt, mit einer Sprache können wir nicht sprechen. Nur mit zwei Sprachen können wir sprechen, mit einer Religion können wir nicht hören, mit einer Farbe können wir nicht sehen. Ohne euch können wir uns nicht einmal erinnern, ohne euch bleiben wir eingeschlossen in die Vergangenheit, mit euch eröffnet sich eine Zukunft. Wir haben hier also eine Verhandlung polnischer Identität, jüdischer Identität, aber im Grunde haben wir die Frage, wie funktioniert überhaupt nationale Identität? Jetzt muss ich mal schauen. Sehen Sie, jetzt habe ich den Fehler gemacht, den ich nicht machen sollte. Ich möchte schnell noch Ihnen die Apotheose dieses Films vorführen. Die Rede geht zu Ende und jetzt spielt der Film sein ganzes Pathos aus. Fühlen Sie sich verführt, weil das ist natürlich das, was diese Form leisten will. Sie will uns immer wieder ins Bild holen. Ich muss das kleiner machen. Sie will uns immer wieder ins Bild holen, zu Beteiligten machen, um uns dann aber auch zu zwingen, wieder eine Distanz zu erarbeiten. Der passt nicht so ganz ins Bild, ne? Der da so mit den Händen in den Hosentaschen läuft. Das ist irgendwie eine andere Zeit. Gut. Wenn man sich fragt, was das eigentlich für eine Form von Politik ist, die dieser Film betreibt, dann kommen einem natürlich sofort andere Muster von politischer Kunst in den Kopf. Hier, das ist ein Bild von Jörg Immendorf, Ende der 60er, Anfang der 70er, hier sollte es stehen, wann das ist, 73. Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? Also Sie sehen, da kommt der Arbeiter von der Straße, da beschäftigt ihn der Lohnraub der Kapitalisten und da sitzt der Pop-Art-Künstler und tja, was soll bitteschön dem Arbeiter, dieser unengagierte Ästhet, dieser Sack, der sich um nichts kümmert, was wirklich die Machtverhältnisse in der Gesellschaft betrifft. Wir haben vorher dieses Bild gesehen, wo der französische Autor leider nicht mehr gelebt hat. Auch Immendorf ist ja gestorben, aber es ist klar, Immendorf zumindest 1973 hatte eine klare Botschaft. Für die Arbeiter, aber vor allen Dingen auch für seine Kollegen. Kümmer dich um die unterdrückten Klassen, kläre die unterdrückten Klassen auf, führe sie in die Freiheit. Das ist etwas, was heute kein Mensch mehr glaubt. Weil wir einfach, keiner traut sich mehr die Autorität zu, jemand anders zu predigen, was er zu tun hat. Es ist ein merkwürdiges Gefälle, dass die Welt auf einen Jörg Immendorf warten musste, der jetzt Millionen von Arbeitern von ihrem Joch befreien sollte. Etwas subtiler ist diese politische Kunst, die ist ein bisschen früher erschienen, in den 67er, 68er Jahren von Martha Rosler, Bringing the War Home. Sie sehen auch wieder einen Konflikt, ein denunziatorisches Bild, in der jetzt der Sprecher nicht mehr so präsent ist, aber auch hier werden wir aufgefordert zu sehen, dass der Reichtum und vor allen Dingen auch die Kunstsammlung nur möglich ist, weil draußen vor der Tür sich die Leichen stapeln. Das sind alles Modelle, von denen sich das Modell Bartana unterscheidet. Hier haben wir ein interessantes Beispiel. Anselm Kiefer, Deutschlands Geisteshelden 1973, eben selbe Zeit wie Immendorf. Die Geisteshelden, die liest man hier so in den Boden eingraviert, Hölderlin. Sehr viele Leute, Richard Wagner, sehr viele Leute, die verdächtig waren in dieser Zeit. Sie erinnern sich, der Mann, eine oder andere von uns wird sich erinnern, es waren einfach Künstler tabuisiert. Es war tabuisiert, einen solchen Raum zu malen, weil das die Pathosformeln des Faschismus waren. Und diese Generation des Anselm Kiefer, wie heißt der Schriftsteller, der dann auch so in die mangelnde Öffentlichkeit gekommen ist, weil man ihm vorgeworfen hat, er sei ein Faschist. Sei es, bitte? Nicht mal näher der Handke. Bitte? Na, der war ja da schon sehr alt. Na, ist wurscht, halten wir uns nicht auf, die Zeit wird ja auch knapp. Es ist nur interessant, dass diese Bilder sich mit denen etwas ähneln. Sie sind beide sehr pathetisch. Das, was hier noch eigentlicher Inhalt der künstlerischen Arbeit war, dass man gesagt hat, wir reaktivieren Pathosformeln, ist hier schon ein ganz selbstverständliches Arbeitsinstrument geworden. Das heißt aber auch, dass die Pathosformeln für Kiefer noch sozusagen ein definiertes historisches Vermächtnis war, wie ein Gegenstand, mit dem man sozusagen handhaben konnte, während wir hier ja dauernd Brechungen haben. Also wir haben diese Pathosformel, aber dazu gibt es eine Musik und einen Text, der diesen Formeln wieder den Boden unterzieht. Es ist ein Film, sind Filme, die mit großen Ambivalenzen arbeiten. Übrigens etwas, was dann Künstler wie Albert Oehlen, dass die Generation, beinahe könnte man sagen, nach Kiefer, auch praktiziert haben. Also Kiefer und Öhlen zusammen gleich Bartana, wenn ich jetzt mal sehr bösartig bin. Morgenlicht im Führerhauptquartier. Da kommt schon eine junge postmaoistische Generation. Der Albert Öhlen war ja noch in seinen jungen Studentenjahren ein echter Maoist. Und die merken, dass das alles irgendwie sehr komisch ist und nicht mehr funktioniert. Hier beginnt vielleicht diese Ambivalenz, die das Politische als eine Erfahrung inszeniert. Also diese Ambivalenz, die wir dann da immer wieder spüren, ist im Grunde jetzt da gemeint. Aber da können wir sie im Umgang erfahren. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Der zweite Film, Mauer und Turm. Ich springe jetzt einfach in diesen Film rein. Er ist wesentlich euphorischer als der erste Film. Hier scheint das zu gelingen. Hier scheint die Utopie Wirklichkeit zu werden. Sie sehen da oben, er beginnt mit einem Zitat nochmal. Da sieht man nochmal wie im Rückblick den Redner, der sagt, holt diese 3 Millionen Juden nach Polen. Sie sehen, das Publikum des Redners ist plötzlich größer und älter geworden. Ein bisschen eine merkwürdige Zeitorientierung. Sie sehen einen Location-Shot, also da, wo die Szenerie stattfinden wird. Das ist mitten im Zentrum von Warschau, wo das Ghetto gestanden hat, das ja dann zerstört wurde. Ist ein Denkmal errichtet und diese neue Community von Juden in Warschau errichtet ihren neuen Lebensraum genau da, wo das Ghetto gestanden hat. So, und hier beginnt nun diese Szene, der Bau in gewisser Weise beginnt. Da ist der Pole. Da ist der Pole, der plötzlich sieht, was da in seinem Land passiert. Und wir werden jetzt sehen, wie in diesem Film allmählich sich die Szene verdunkelt. Noch hört man eben die polnische Nationalhymne. Ein Stück Utopie wird Wirklichkeit. Die Musik verschwindet dann. Und diese Arbeit wird immer mehr beobachtet. Sie sehen, da guckt jemand durch diesen entstehenden Zaun und guckt ihnen zu. Es wird der Turm errichtet und dann zur Arbeit gehört die Muße. Dann beginnt sozusagen die Besinnung. Na, das ist das, was man in Vorträgen nicht will. Ja, das ist ja so der Moment, wo es einem plötzlich schummerig wird, wo man sich fragt, ob das wirklich noch gut ist. Also ich bin dann auch vorbereitet auf die Diskussion, dass Sie mir sagen werden, Sie wollen mir nicht sagen, dass Sie diesen Kitsch wirklich gut finden. Das hat ja beinahe was von Reklame, ne, zwischendurch, wenn die da so sitzen und die Suppe wird ausgeschenkt. Und Bilder und Erzählungen sind hier natürlich äußerst stereotyp. Es ist ganz klar, dass diese Filme hier an Propagandafilme anschließen. Es gibt einen jüdischen Filmemacher, der auch von den Israelis 1935 angeheuert wurde, um eben zum Beispiel einen Film zu machen, wie da die ersten Kibbuze errichtet wurden. Und sie nimmt diese Formen des propagandistischen Films ganz bewusst auf. Das, finde ich, ist ein wichtiges Phänomen, über das man weiter nachdenken muss. Was bedeutet diese Aufnahme von filmischen Stereotypen? Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, auch wieder als Autorin zu verschwinden hinter einer Sprache, die man nicht selber erfunden hat, sondern die einer Zeit entspricht, die einer Praxis entspricht. Und natürlich geht das mit ideologischen Stereotypen viel leichter als mit anderen Zitaten. So, ich beeile mich ein bisschen. Sie sehen, letzte Maßnahmen, es ist fertig gebaut und jetzt werden wir hineingucken in die Eröffnung. Oder ich überspringe diese Eröffnung. Also was Sie da sehen, da gehen die Tore auf, es ist so ein bisschen wie bei dem Stadion und der Sierakowski kommt wieder rein und es ist eben genau das, was passiert, wenn man nun eine staatliche Zeremonie hat. Er übergibt die Fahne wird durchs Lager auf den Turm getragen und die Fahne wird gehisst. Interessant wird es dann hier, weil hier bekommt dieses Stereotyp, fängt an, eine große Brüchigkeit zu bekommen. Ich zeige Ihnen das, Sie werden gleich merken, was ich meine. Wenn Sie merken, dann sind wir auch schon durch den zweiten Film durch. Hier geht es um den Sprachunterricht. Sie merken, auch der Ton lässt nichts Gutes ahnen.
Gracias.
Jetzt bricht die Nacht herein und die Gespenster werden lebendig. Der Lichtstrahl des Lagers geht hinüber zum Denkmal, wo man eben in allegorischen Szenen diesen Leidensweg der Juden bei der Zerstörung des Ghettos nochmal inszeniert hat. Und in der Dunkelheit der Nacht scheint das wieder Leben zu gewinnen. Und der Stacheldraht im Dialog mit dem Unterricht. Also einerseits nähere ich mich dem Volk, indem ich dessen Sprache lerne, gleichzeitig aber bin ich vorbereitet und igle mich mit Stacheldraht ein. Am nächsten Morgen kommen die polnischen Bürger und schauen sich das an, was da passiert. Wir sehen keine Reaktion, aber wir merken, dass die Aufnahme, wie das die Identitätstheorie im ersten Film schön beschrieben hat, natürlich so nicht funktioniert. Im dritten Film, zu dem ich jetzt komme, und ich mache das jetzt in sehr schnellen Schritten, der Film heißt Zamach und das heißt Ermordung. Also Sierakowski ist umgebracht worden. Und ich führe Sie hier ganz schnell ein in die Erzählung. Der Film beginnt mit diesem Sarg. Das ist der Kulturpalast in Warschau. Der hat die Sowjetunion dem polnischen Staat geschenkt. Der symbolisiert also auch die Sowjetmacht. Da ist Sierakowski aufgebahrt, wie man das mit sowjetischen Führern gemacht hat. Seine Gemeinde, diese Renaissance Association, defiliert an dem aufgebahrten Führer vorbei. Wir sehen seine Witwe und es tragen sich Leute im Kondolenzbuch ein. Dabei werden die Redner auf der großen Trauerkundgebung, Sie sehen hier, es wird ein großer Trauerzug findet statt, den wir wieder im realen Stadtleben von Warschau sehen. Also man fragt sich auch, wie muss das den Warschauer Bürgern gegangen sein, wenn da plötzlich Hunderte von Leuten, und das ist jetzt kein symptomatischer Ausschnitt, wenn da Hunderte von Leuten mit Bannern wie Nationalismus gleich Terrorismus durch die Straßen gehen. Sie sehen, es wird ein Denkmal errichtet und in diesem Kondolenzprozess, wo sich die in das Trauerbuch eintragen, da werden alle Redner eingeführt, die anschließend nacheinander sprechen. Deshalb haben wir es hier auch mit dem längsten von allen Filmen zu tun. Der dauert beinahe 40 Minuten. Und da sehen Sie die Größe der Kundgebung auf einem öffentlichen Platz in Warschau. Es spricht die Witwe, die erzählt, wie das passiert ist. In der Gemäldegalerie in Warschau ist er erschossen worden. Und was ich jetzt auch nicht zeige, wenn sich dieser Redner, Jaron London, ein zionistischer Publizist aus Israel, wieder ein echter lebender Person, kein Darsteller, als der sich in das Kondolenzbuch einträgt, macht er eine kleine Zeichnung. Ich würde mal sagen, die ähnelt ihm sehr. Und er hat in der einen Hand eine Fahne, auf die schreibt er Never Again und in der anderen hält er eine Pistole. Also da kommt der Verdacht, dass vielleicht der Jaron London oder der Staat, den er vertritt, für diesen Mord verantwortlich ist. Das wird aber nie ausgesprochen. Dann gibt es die Rede zweier junger Anhänger und dann klingt diese Beerdigung aus. Ich möchte Ihnen zum Schluss vorführen, diese beiden Reden. Nicht die der Witwe, nicht die der Frau Frankl, die sagt, ich bin hier vertrieben worden, ich will zwar nicht herziehen, aber gib's mir bitte meine Staatsbürgerschaft, meine polnische, zurück. Sondern ich beginne mit dem Einbruch des Realitätsprinzips. Und das ist die Rede von Frank. Da bin ich jetzt noch im falschen Ordner. Sie haben es gleich geschafft. ist er.
Slavika Yakar, Polanin Yakarin, Chavea Tnua, Nitzalshut Achayim Ayyudin Betolin. מעולם לא חשבתי שביקורי הראשון על אדמת פולין יהיה כדי להספיד אדם שאהב כל כך את העם היהודי. אנחנו הישראלים סלבומיר כבר אינם אותם יהודים שהכרתם. אתם הפולנים גמלתם אותנו מיהדותנו הגלותית. תרבות היידיש מתה ורק מעטים מאיתנו מתגעגעים אליה. היהודים, קורבנות היסטוריה עקובה מדם של פרעות, רדיפות וחורבן, לא יפקירו את עצמם פעם נוספת לחסדיהם של אחרים. כאלף שנה חיו יהודים על אדמת פולין, בערב מלחמת העולם השנייה הם מנו עשירית מאזרחי פולין וחמישית מבני העם היהודי. אבל רק מעטים מהם חשו כי פולנים הם. הגרמנים סייעו בידכם להיפטר מרובם, מרובנו. ואיני בטוח ששלטם של פולנים רבים נודדת בחמת געגועים. רק פולנים מעטים מררו בבכי כאשר אחרוני היהודים ששבו לבתיהם בקרקוב, לודז' וברשה לאחר המלחמה, גורשו בבושת פנים או נרצחו. רבקה, אליה אתה כה מתגעגע, איננה ולא תשוב עוד. סלבומיר יקר, האם לא זכאים גם היהודים למקום תחת השמש? רק תמימים גמורים יכולים לייחל לעולם אוטופי, שבו ימחקו מאות שנים של פרעות ושנאה. רק מי שאינו מבין כי מדינת ישראל היא מולדתם היחידה של היהודים באשר הם, ובלעדיה הם מופקרים לכל רוח, יכול להקדיש את חייו למשימה הנועלת של השבת היהודים לאירופה. עבורנו היהודים לא תקווה היא זו, אלא חלום בלהות. אנו שומעים היום קולות הטוענים שהתנועה הציונית הלאומית נולדה בחטא, שעבר זמנה ועתידה מאחוריה, שהיא מוטלת על ערש דווי. השואה, כך נאמר לפעמים, אומנם התרחשה באירופה, אבל את מחירה משלמים הפלסטינים. למרות הרצון הטוב שלכם, חברי התנועה, אינכם מבינים את העובדה הפשוטה והניצחת שמדינת ישראל וצבאה הם הערובה היחידה לפני התרחשותה של שואה נוספת. הפתרונות הגלותיים, רבותיי, הסתיימו באושוויץ. נוח על משכבך בשלום. איש פולני יקר ותמיד.
Das ist natürlich genau das, was ein vernünftiger israelischer Politiker jederzeit auch vor der UN sagen würde. Und vielleicht ist das ja das Vernünftige, das Pragmatische, aber es ist genau dieses Vernunftprinzip, was der Film verhandelt. Und so antworten die idealistischen Opponenten.
When astonishment and mourning pass, we shall once again raise high the banner of the movement and endeavor to carry out your plans for a true Jewish-Polish renaissance.
Slavomir, your heritage, which combines Judaism and universality, commands us to have everlasting faith. Poles and Jews together, we shall advance shoulder to shoulder in the name of the noble idea of coexistence. Together, we shall prevent the surges of nationalism and racism from flooding Europe.
This is the response we propose for this time of crisis, when faith has been exhausted and old utopias have failed. Optimism is dying out. The promised paradise has been privatized. The kibbutz apples and watermelons are no longer as ripe.
We direct our appeal not only to Jews. We accept into our ranks all those for whom there is no place the expelled, and persecuted. There will be no discrimination in our movement. We shall not ask for your life stories. We shall not check your residence cards or question your refugee status. We shall be strong in our weakness.
With one religion, we cannot listen.
With one color, we cannot see.
With one culture, we cannot feel.
Without you, we cannot even remember.
Join us, and Europe will be stand.
Die meisten Autorinnen und Autoren, die über diesen Film schreiben, sagen, dass das im Grunde wie bei einer psychoanalytischen Kur ist. Es gibt sozusagen ein nationales Unterbewusstsein und dieser Film bringt dieses Unterbewusstsein zur Artikulation. Also eine Strategie, um die schwarzen Flecken auf der nationalen Seele zu lokalisieren und zu therapieren. Das ist sicherlich richtig. Ich möchte, was mich mehr interessiert, ist die Strategie, mit der da gearbeitet wird. Deshalb habe ich so abgehoben auf die unterschiedlichen Realitätsebenen. Der echte Journalist aus Jerusalem, der eine wahre politische Haltung vertritt und dagegen durchaus Schauspieler, die da eine fiktive Rolle spielen. Eine Geschichte, die erfunden ist, die aber trotzdem im realen Raum darstellt. Gehen wir damit überhaupt noch richtig um, wenn wir sagen, dieser Film schwankt zwischen Realität und Fiktion? Müssen wir nicht sagen, dass in dieser Praxis Fiktion genauso wie Realität produziert wird? Ist das, was wir als Realität empfinden, nicht eine Produktion, die da genauso stattfindet wie die Fiktion? Und ich finde, dass zum Beispiel die Technik, existierende Sprachformen aufzunehmen, ganz wichtig ist für den Charakter dieser Arbeit. Ich lasse das einfach mal so im Spekulativen stehen. Der Nachteil bei solchen filmischen Geschichten ist, dass man im Grunde nie die Zeit hat, die Zeit aller Filmausschnitte, die man gesucht hat, zu addieren. Und Sie merken, das war auch mein Fehler. Ich habe einige weggelassen, ich bin trotzdem zu lang. Ich bin ganz sicher, dass das, was ich jetzt sehr skizzenhaft am Schluss auf dem Tisch verlassen habe, vielleicht Gegenstand unserer Diskussion wird. Vielen Dank.